Deutschlandfunk, das war der Tag.
Dem Kampf gegen den Aggressor Russland bangt die Ukraine auch weiter um internationale Unterstützung. In den USA blockieren die Republikaner weiter Hilfen für die Ukraine und in der EU stellt sich Ungarn bei finanzieller Unterstützung quer. Im Zuge der aktuellen russischen Angriffe appelliert aber unter anderem der ukrainische Außenminister Kuleba wieder verstärkt für mehr Unterstützung aus dem Ausland. Um sich vor erneuten Angriffen zu schützen, brauche es laut dem Minister unter anderem zusätzliche Luftverteidigungssysteme. Über die Situation in der Ukraine nach den massiven Angriffen konnte ich vor der Sendung mit Andreas Umland sprechen. Er ist Analyst am Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien und aktuell vor Ort in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Und als erstes wollte ich von ihm wissen, wie er die Situation der letzten Tage vor Ort wahrnimmt.
Die letzten Tage waren hier in Kiew auch dramatisch. Im Gegensatz zu früheren Luftangriffen waren jetzt zum Beispiel letzte Nacht doch sehr viel zu hören und zu spüren hier. Ich habe das also in dem Haus, in dem ich hier bin, sogar gespürt, weil das etwas gewankt hat. Allerdings muss man dazu sagen, dass Kiew weit besser verteidigt wird mit eben den Luftverteidigungsmitteln als andere Städte, die dann auch sehr viel häufiger Todesfälle zu beklagen haben. In Kiew entsteht die meiste Zerstörung durch herabfallende Reste von Raketen, die abgeschossen worden sind. Und direkte Einschläge gibt es hier weniger.
Lässt sich denn schon das volle Ausmaß der Schäden der russischen Angriffe erkennen, beispielsweise auf die Infrastruktur?
Also das ist im Vergleich zum letzten Winter weniger erfolgreich, zumindest was Kiew betrifft. Ich war hier auch im letzten Winter und da hat es da längere Abschaltungen von Elektroenergie gegeben und so eine Phasen von Abschaltung von ganzen Straßen, die über Stunden und teilweise auch über ein, zwei Tage abgeschaltet wurden, dann wieder zugeschaltet wurden. Das gibt's hier bisher noch nicht in größerem Maße. Also heute Morgen sind wohl auch einige Gebiete hier in Kiew abgeschaltet gewesen, aber nur für kurze Zeit. Also bis jetzt ist es noch weit weniger dramatisch als im letzten Winter.
Das russische Verteidigungsministerium sieht ja die Angriffe als Vergeltung für Angriffe auf die russische Stadt Bjelgorod. Dort waren vor einigen Tagen 24 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Die Umstände sind da noch nicht ganz klar. Was weiß man denn bisher über diesen Angriff?
Also ich weiß da auch nur das, was in den Medien bisher auch im Westen berichtet wurde. Es scheint mir allerdings unwahrscheinlich, dass das ein absichtlicher Angriff auf zivile Objekte war in Russland, denn die Rationalität sozusagen der ukrainischen Kriegsführung ist eine ganz andere. Da gibt es ja gar keine Hoffnung sozusagen, dass man hier irgendwas mit solchem Terror ausrichten kann. Da würde man eher die Drohnen oder die Raketen, die würde man eher für militärische Ziele verwenden. Und was sich jetzt hier so teilweise als Verdacht ergibt, ist, dass das quasi fehlgeleitete und auch von der elektronischen Verteidigung Russlands sozusagen umfunktionierte, womöglich Flugkörper waren, die eben dann irgendwo eingeschlagen sind, wo sie eigentlich nicht einschlagen sollten. Normalerweise braucht die Ukraine jede Drohne, jede Rakete hier, um militärische Ziele damit zu bekämpfen und nicht um zivile Infrastruktur oder Wohnhäuser zu bombardieren.
Russland hat ja seine Angriffe auf die Ukraine auch nicht erst seit den Angriffen in Bjelgorod ausgeweitet. Auch davor hatte der russische Raketenbeschuss schon zugenommen. Wenn es Russland also nicht nur um Vergeltung für Bjelgorod geht, welche Strategie steckt denn hinter dem neuen Ausmaß an Angriffen?
Nun, das ist schwer zu interpretieren, weil es eigentlich nur eine Wiederholung der Strategie vom letzten Jahr war, die eben nicht funktioniert hat. Im letzten Jahr gab es eben ganz eindeutig die Absicht, die zivile Infrastruktur in der Ukraine, insbesondere die Energieinfrastruktur, so weit zu beschädigen, dass zum Beispiel Großstädte und eben auch womöglich Kiew evakuiert werden müssen, wenn es eben nicht mehr möglich ist zu heizen, Wasser zur Verfügung zu stellen und Elektroenergie zur Verfügung zu stellen. Das war die offensichtliche Absicht im letzten Jahr und die hat nicht funktioniert. Da war Kiew mal nah an der Evakuierung, allerdings ist das nicht geschehen. In diesem Jahr rätsel ich so ein bisschen, was nun eigentlich dahinter steht, weil natürlich die Ukraine jetzt besser vorbereitet ist. Auch Russland ist jetzt natürlich besser ausgerüstet als letztes Jahr. Wohin das führen soll, ist mir unklar. Aber ich glaube, man weiß eben auch in Moskau nicht, was man sonst machen soll. Die Front ist relativ stabil. Da gibt es zwar einige Teilerfolge für russische Einheiten, aber sehr geringe Teilerfolge. Und dann versucht man eben hier mit diesen Terrorangriffen gegen die Städte etwas auszurichten. Aber eine klare Strategie erkenne ich da gar nicht.
Der ukrainische Präsident hat ja in seiner Neujahrsansprache gesagt, man würde sich jetzt in erster Linie auf die eigenen Stärken verlassen. Welche eigenen Stärken hat die Ukraine denn aktuell noch, um diesen Angriffen etwas entgegenzusetzen?
Naja, das ist so aus der Not geboren, weil es eben diese Verzögerungen jetzt mit der westlichen Hilfe gibt, aufgrund oft inneramerikanischer oder innereuropäischer Probleme muss die Ukraine jetzt eben selbst sehen, dass sie mit den Kapazitäten, die sie selber hat, zurande kommt. Und damit ist natürlich in erster Linie die eigene Rüstungsindustrie der Ukraine gemeint und die eigenen Ressourcen, die die Ukraine hat. Letztlich wird es sowieso in diese Richtung gehen. Insofern ist das jetzt eine erzwungene Maßnahme, aber auch eine strategisch letztlich unausweichliche Fortentwicklung. Aber trotzdem, die Ukraine braucht die westliche Hilfe. Sie wird das nicht alleine stemmen können.
Der ukrainische Außenminister Kuleba, der hat ja heute neben mehr Waffenlieferungen auch darum gebeten, eingefrorene russische Vermögenswerte für die Ukraine freizustellen. Wäre das nicht theoretisch eine richtige Win-Win-Situation? Also die Ukraine bekommt finanzielle Unterstützung und die ausländischen Partner müssen das Geld quasi nicht selbst aufbringen?
Ja, das wird schon seit knapp 2 Jahren diskutiert und das wäre natürlich eine ideale Lösung, weil dann eben auch größere Mittel schneller kommen würden und das wäre eine Bestrafung für Russland. Das würde die westlichen Steuerzahler entlasten und es würde der Ukraine helfen, hier auch den Staat aufrechtzuerhalten, die Sozialleistungen aufrechtzuerhalten, die Grivna, die nationale Währung, stabil zu halten. Für all diese Zwecke wäre natürlich dieser Zufluss an Geld gerade sehr wichtig.
Und wenn Sie sagen, das wird schon seit 2 Jahren diskutiert, was steht dem Ganzen im Wege?
Nun, da gibt es juristische und auch ja quasi wirtschaftspolitische wahrscheinlich Argumente dagegen. Oft wird dann gesagt, das würde dann sozusagen alle Geldanlagen in gewisser Hinsicht gefährden. Aber was wir hier haben, ist natürlich eine Sondersituation. Das ist auch im historischen Vergleich seit 1945 ein sehr ungewöhnlicher Krieg. Es ist ein Expansionskrieg. Hier werden richtig große Territorien annektiert. Es ist ein Vernichtungskrieg, ein genozidaler Krieg, bei dem es um die Abschaffung des ukrainischen Staates, um die Abschaffung der ukrainischen Nation als einer selbstständigen, von Russland unabhängigen Kulturgemeinschaft gilt. Und diese Besonderheiten dieses Krieges, die sollten, glaube ich, dann schon Argument genug sein, um hier diese juristischen Hürden abzubauen.
Wie ist denn Ihre Einschätzung? Werden diese neuen dramatischen Bilder aus der Ukraine jetzt bei den dringend benötigten Unterstützungen aus dem Ausland einen Schubs geben oder verändert sich dadurch nichts?
Ja, das hoffe ich. Und das ist ja eigentlich das, was schon eben auch seit knapp 2 Jahren gesagt wird, dass man in solchen Situationen, das haben eben auch andere Großmächte erlebt, es im Grunde keinen anderen Ausweg gibt, als dagegen zu halten. Denn die Alternative, die dann oft genannt wird, nämlich irgendeine Verhandlungslösung, das hat man ja schon versucht, nicht? Das haben auch schon Moldau und Georgien versucht. Die haben auch mit Russland Verträge abgeschlossen darüber, dass die Truppen abgezogen werden sollen aus ihren Ländern. Die hat Russland auch unterzeichnet, diese Verträge, und die Truppen stehen bis heute dort. Die Ukraine hat das selbst versucht mit den Minsker Vereinbarungen und auch das hat nicht funktioniert. Und jetzt meinen eben viele, dass man wieder irgendwie sowas abschließen soll, ohne die Vorgeschichte zu betrachten. Und deswegen sind diese Waffenlieferungen zurzeit das einzige Instrument, was bleibt. Und die Wirtschaftssanktionen natürlich auch noch. Wenn diese beiden Instrumente, die Waffenlieferung und die Wirtschaftssanktionen, effektiver eingesetzt werden, dann wird in der Zukunft auch die Ukraine in die Lage versetzt, sinnvolle Verhandlungen mit Russland führen zu können, aus einer Position der Stärke heraus und nicht aus einer Position der Schwäche, wie das 2014, 2015 bei den Minsker Abkommen der Fall war.